Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Die neue Bundesregierung plant, das Bundesprogramm Demokratie leben bis 2032 weiter zu fördern. Gestärkt werden soll damit die sogenannte Zivilgesellschaft für ein vielfältiges demokratisches Miteinander und die Arbeit gegen Radikalisierung in der Gesellschaft. In den Papieren der Koalitionsverhandlungen, die öffentlich einsehbar sind, steht auch drin: Wir siedeln das Bundesprogramm Demokratie leben im Bundesministerium des Inneren an. Über Demokratie leben wird übrigens auch die Rechercheplattform Korrektiv gefördert, die 2023 auf fast geheimdienstartige Weise das Treffen von Privatpersonen in einem Potsdamer Hotel ausgespäht hat. Ist das jetzt eine Methode, die Schule macht? Sind derartige NGOs die neuen inoffiziellen Geheimdienste und quasi die IMs und die ausgelagerten freiberuflichen Spitzel des Staates? Dr. Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sagt genau das, nämlich: Merz plant eine Zusammenarbeit von Behörden mit staatlich finanzierten NGOs, um kritische Medien mundtot zu machen. Und wir wollen jetzt darüber sprechen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Guten Tag, Herr Dr. Maaßen.
Guten Tag.
Zunächst, wie kommen Sie auf diese Idee, die Sie so formuliert haben? Was steckt dahinter?
Nun ja, ich hatte mich mit deutschen Medien und auch mit deutschen NGOs früher und auch in meiner damaligen Tätigkeit und auch heute immer wieder beschäftigt. Und ich sehe mit großer Sorge, dass diese klare Aufgabenzuweisung an die deutschen Nachrichtendienste teilweise offensichtlich von Privaten jetzt übernommen wird. Und damit will ich sagen, Nachrichtendienste dürfen natürlich keine Feindbekämpfung in Deutschland betreiben. Die dürfen nicht die Opposition ausspähen. Sie dürfen auch nicht Oppositionelle mundtot machen, also das, was man als Zersetzung bezeichnet. Und das, was ich jetzt hier so wahrnehme, und ich hatte das in einem Artikel genannt, das ist geheimdienstliche Tätigkeit im materiellen Sinne. Also das heißt zwar nicht Geheimdienst, aber das ist das, was in anderen Ländern Geheimdienste tun. Das nehme ich jetzt bei einigen NGOs wahr. Das, was sie tun, gegen Oppositionelle, gegen Bürger, auch gegen alternative Medien einsetzen und über diverse Quellen auch vom Staat mitfinanziert werden. Das Ganze wird dann euphemistisch dann als Demokratie stärken oder als investigativer Journalismus bezeichnet. Und das halte ich für eine sehr große Gefahr unseres demokratischen Gemeinwesens.
Das klingt so ein bisschen, als hätten damit diese NGOs und diese Rechercheplattformen einen größeren Kompetenzspielraum als die Nachrichtendienste, da die ja auch agitieren dürfen, an den Pranger stellen dürfen und so weiter und so fort.
Ja, also den staatlichen Behörden sind klare gesetzliche und verfassungsrechtliche Grenzen gezogen und innerhalb dieser Grenzen dürfen sie sich nur bewegen und sie sind auch immer wieder rechenschaftspflichtig gegenüber der Öffentlichkeit, den parlamentarischen Kontrollgremien und so weiter. Und was ich jetzt hier sehe, ist, dass NGOs geschaffen worden sind, auch mit staatlichen Mitteln, die im Kampf gegen rechts nichts anderes tun, als letztendlich ausspähen, was politische Gegner tun, also Rechte tun oder vermeintlich Rechte tun, das öffentlich anprangern. Anprangern ist schon eine Art Zersetzungstätigkeit, indem man den politischen Gegner in das Licht der Öffentlichkeit zieht, ihn demütigt, ihn diskreditiert, ihn diffamiert und ihm dann vielleicht noch die wirtschaftliche Existenzgrundlage wegnimmt. Das betrifft NGOs, aber das betrifft auch Journalisten oder Medien, die sich den Titel geben, investigativer Journalismus, aber was sie insoweit gar nicht sind, weil Journalisten haben die Aufgabe zu informieren, sie haben die Aufgabe, die Politik kritisch zu begleiten, aber deren Aufgabe besteht nicht darin, Regierungskritiker auszuforschen und diffamieren, deren Existenzgrundlage zu vernichten, indem diese Leute in der Öffentlichkeit nahezu wehrlos bloßgestellt werden.
Sie haben erwähnt, dass Sie das wahrgenommen haben, dass das schon seit 20 Jahren Einzug gehalten hat. Das fällt also dementsprechend auch unter Ihre Amtszeit als Präsident des Verfassungsschutzes. Wie hat das damals in Ihrer Wahrnehmung stattgefunden? Was ist Ihnen in Ihrer Zeit aufgefallen?
Nun, zu meiner Zeit gab es, ich sage mal, die Philosophie, dass die wehrhafte Demokratie zum einen im repressiven Teil bestehen muss, durch Polizei, zum zweiten durch die Nachrichtendienste im Sinne der Aufklärung, aber auch zu einem weiteren Teil durch die Aufklärung der Bevölkerung. Also Aufklärung in dem Sinne, dass man nicht versucht, den politischen Gegner zu identifizieren und Informationen zu sammeln wie die Nachrichtendienste, sondern im Grunde genommen politische Bildung zu betreiben. Und im Sinne dieser politischen Bildung sind immer mehr Töpfe geschaffen worden und damit Institutionen auch gefüttert worden. Private Institutionen, NGOs. Und ich habe dann wahrgenommen, dass das nach einiger Zeit dann Selbstläufer waren. Und ich sag mal, zu dieser Zeit war es auch noch nicht so klar, dass sie eigentlich politische Feindbekämpfung betreiben würden. Sie waren damals noch in den Kinderschuhen gewesen. Sie haben sich in der ersten Zeit stark beschäftigt mit dem, was in sozialen Netzen passierte. Und dann so in meiner letzten Phase als Präsident des Verfassungsschutzes nahm ich schon wahr, dass sie dann schrittweise in die Feindbekämpfung überging, also im Netz zu erkennen, was ist sogenannte Hass und Hetze, wie kann man diese Leute als Person identifizieren und markieren.
Also es ging schrittweise und eigentlich kaum spürbar, so wie Sie das zumindest beschreiben. Sehen Sie auch von der konservativen oder der rechten Seite eine Investigativplattform, die Ähnliches betreibt, also abhört oder ausspäht oder sich irgendwo einschleust, um unter Linken Dinge zu erfahren? Gibt es das außer von linker Seite überhaupt?
Ist mir nicht bekannt. Ich habe auch den Eindruck, dass bei Bürgerlichen, bei Konservativen, auch bei Rechten dieses Problem gar nicht bekannt ist, weil viele wirklich daran glauben, da wo Journalismus draufsteht, ist Journalismus drin. Und da wo eine NGO ist, handelt es sich um einen Verein, um eine Organisation, die vielleicht politischen Interessen dient, aber keine Feindbekämpfung in dem Sinne macht, dass es denen darum geht, den politischen Gegner zu erledigen, ihn zu diskreditieren und aus dem politischen Diskurs rauszunehmen. Und solche Organisationen sehe ich jedenfalls bei den Rechten und Konservativen überhaupt nicht und schon gar nicht auch das Bewusstsein dafür, dass es so etwas auf der linken Seite gibt.
Um da vielleicht mal ins Detail zu gehen, wie ist denn das Vorgehen solcher Spitzel-NGOs?
Naja, die Technik, die die anwenden, ähnelt in einem hohen Maße natürlich der nachrichtendienstlichen Technik und der geheimdienstlichen. Ich mache immer einen Unterschied zwischen Nachrichtendienst und Geheimdienst, weil der Nachrichtendienst sammelt Informationen und analysiert sie und der Geheimdienst, der führt auch aktive Maßnahmen wie Zersetzungsmaßnahmen durch. Das erinnert sehr daran. Das heißt also, sie sammeln Informationen über Reden, über Auftritte, über Veranstaltungen, was Leute gesagt haben, werten es aus, wie aus solchen Aussagen Diskreditierungsmaterial gemacht werden kann. Sie schauen, was im Internet getwittert wird. Sie bauen auch eigene, ich sage mal, Fake-Accounts, um im Internet gegen bestimmte Persönlichkeiten zu agitieren. Sie bauen auch Kampagnen auf. Heißt also, dass man das Ziel hat, eine bestimmte Person politisch zu erledigen und dann muss man bestimmte Kampagnenschritte machen, man muss Leute einbinden, man muss Informationen sammeln, man muss diese Informationen aufbereiten und punktgenau zu einem bestimmten Zeitpunkt an bestimmte Medien geben. Schritt für Schritt wird dies gemacht und man muss es dann auch weiter eskalieren können, weil nach 14 Tagen Medienberichterstattung die Luft raus ist, wenn nichts Neues kommt. Und wir haben im Fall Korrektiv, was die sogenannte Wannsee-Konferenz 2.0 angeht, dieses Ereignis also in dem Hotel in Potsdam, erlebt, wie orchestriert oder drehbuchmäßig ein derartiger Skandal, eine Kampagne aufgebaut werden kann. Und da wurde mir auch klar, dass Korrektiv kein normales Medium ist, das bestrebt ist, über die Arbeit der Bundesregierung zu berichten, die Arbeit der Bundesregierung zu kritisieren, zu beleuchten, Hintergrundinformationen zu geben. Nein, es ging hier um politische Gegner der Bundesregierung und es fiel auch in einem deutlichen zeitlichen Zusammenhang mit den regierungskritischen Demonstrationen von Bauern und Transportunternehmern, dass gerade zu diesem Zeitpunkt diese Kampagne gestartet wurde. Und in die Kampagne waren offensichtlich sehr viele eingebunden, bis hin zu Leuten vom Theater, die schon ein Theaterstück vorbereitet hatten, muss man sagen, aus meiner Sicht eine gute professionelle Arbeit mit dem Ziel der politischen Zersetzung des Gegners, Diskreditierung von Personen, aber auch vermutlich Ablenkung von den regierungskritischen Demonstrationen auf der Straße.
Das würde mich jetzt aber auch interessieren. Der Investigativjournalist, der das jetzt hört, würde natürlich sagen, Moment mal, das sind doch eigentlich auch klassische Methoden, die wir anwenden. Also, dass wir Informationen sammeln, dass wir vielleicht auch mal unter falschen Namen Leute anrufen oder auf einen Vortrag gehen und dann aus den Leuten was rauskitzeln, um die Leute ungeschminkt und unmaskiert eben zu erleben und vielleicht etwas aufzudecken, was man eben so in der Öffentlichkeit nicht zu Gesicht bekommt. Wo ist Ihrer Meinung nach die Grenze zwischen Legitimität im Investigativjournalismus und eben diesem Aktivismus, wie es Korrektiv zum Beispiel macht? Oder verschwimmen da die Grenzen auch ein bisschen?
Ich glaube, es gibt da schon ziemlich klare Unterschiede. Der Journalismus beschäftigt sich grundsätzlich, der politische Journalismus, mit politischen Fragestellungen, mit Regierungshandeln, mit Personen im Parlament, in der Bundesregierung, mit den politischen Playern. Er beschäftigt sich nicht mit Lieschen Müller, die in einem Hotel eine Veranstaltung macht, mit Freunden, mit Bekannten und so weiter. Das ist auch kein Journalismus, wenn jemand zu einem sogenannten Journalisten geht und sagt, bitte mach jetzt mal einen Skandal über Frau Lieschen Müller, weil ich Frau Lieschen Müller überhaupt gar nicht mag. Mach sie fertig, diskreditiere sie in der Öffentlichkeit. Sowas machen Büros, ja, sowas machen vielleicht schmutzige Detekteien. Dafür gibt es jedenfalls im grauen und im schwarzen Bereich investigativ Leute, die das machen, aber mit Journalismus hat es nichts zu tun. Und was ich hier beim Korrektiv erlebt habe, ist es nicht die typische journalistische Aufgabe oder die journalistische Aufgabe zu berichten über politische Player. Nein, es ging hier um eine private Veranstaltung. Diese Leute waren in Teilen noch nicht mal Ziel gewesen der Diskreditierung, sondern es ging auch darum, offensichtlich abzulenken von diesen Massendemonstrationen und das Thema Kampf gegen Rechts in das politische Zentrum zu rücken. Und vor dem Hintergrund war die Zielrichtung dieser Leute eine ganz andere. Nämlich die Zielrichtung war nicht, kritisch über die Regierung oder über Politiker zu berichten, sondern im Sinne der Regierung ein Thema in die Mitte zu bringen, Leute zu diskreditieren, politische Anliegen wie Abschiebung von Migranten zu diskreditieren. Und dafür, dass es auch im Sinne der Regierung war, spricht auch, dass es offensichtlich gute Verhältnisse, Kennverhältnisse zwischen Herrn Scholz, dem Bundeskanzler und dem Chef von Korrektiv gegeben hat oder seinen Mitarbeitern. Und das spricht eben dafür, dass es hier auch durchaus mögliche Absprachen gegeben hat.
Das ist natürlich jetzt auch die Frage, wie könnte denn diese Zusammenarbeit in Zukunft zwischen Bundesinnenministerium und diesen NGOs aussehen? Also funktioniert das über Aktenvermerk? Ist das auf Zuruf? Folgen die ihrem eigenen Impetus? Oder ist einfach nur die NGO legitimiert, so nach dem Motto, wurschtelt mal vor euch hin, wir pushen euch nicht dazwischen? Also was steckt da dahinter und von wem kommt da eine Richtungsweisung?
Schauen Sie mal, um bei dem Fall Hotel in Potsdam zu bleiben mit Korrektiv. Es ist sehr, sehr naheliegend, dass Korrektiv nicht selbst auf diese Informationen kam, dass die Veranstaltung dort stattfindet, sondern dass es eine Information war, die, ich sage mal, auf klassische nachrichtendienstliche Weise abgegriffen wurde. Möglicherweise vom österreichischen Dienst, weil der Herr Sellner, der dorthin fuhr, vom österreichischen Dienst offensichtlich observiert wird, offensichtlich der Überwachung unterliegt. Und diese Information könnte dann über andere staatliche Quellen an Korrektiv gelangt sein. Das ist für mich jedenfalls eine sehr plausible Erklärung, warum Korrektiv davon wusste. Und das bedeutet, es gibt insoweit offensichtlich schon bestehende Absprachen oder Informationsstränge zwischen diesem Medium Korrektiv und staatlichen Stellen. Wenn es jetzt ins Bundesinnenministerium rückt, bedeutet das, es zwar in der Abteilung wahrscheinlich aufgehangen, die für politische Bildung zuständig ist, hängt da am finanziellen Tropf möglicherweise, Bundesinnenministerium. Aber es sind natürlich dann über die persönlichen Verhältnisse, die Kennverhältnisse, die Absprachen. Man lädt die Leute dann natürlich auch ein zu Gesprächen. Wird natürlich über politische Themen und über politische Schwerpunkte und Ausrichtungen gesprochen. Und das führt natürlich letztendlich auch dazu, dass die Arbeit dann beeinflusst wird.
Also, so wie ich das jetzt verstehe, ist das ein Geben und Nehmen zwischen Nachrichtendienst und zwischen NGOs. Schreit denn da der Verfassungsschutz nicht auch auf, wenn man ihm durch die Auslagerung so einer Informationsgewinnung die Butter vom Brot nimmt? Also, die müssten doch eigentlich auf die Barrikaden gehen.
Also, ich spreche hier jedenfalls über einen wirklich dringenden Verdacht, der besteht. auch, dass es eben diese Gespräche gibt zwischen Korrektiv und Mitarbeitern in Ministerien. Das spricht einfach dafür, dass da nicht nur über, ich sage mal, Weihnachtsfeiern gesprochen wurde und über, naja, Kaffee trinken, sondern wurde auch inhaltlich gesprochen. Man hält sich zurück, gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären, über was da ganz genau gesprochen wurde, aber es drängt sich einfach auf. Und das ist das, was Sie sagen, das ist dann keine Einbahnstraße. Das heißt, der eine sagt also, ganz üble Schurken sind die und die. Und die anderen sagen, ja, zu diesen Schurken gibt es die und die Informationen. Und wenn das so ist, wenn dieser Verdacht sich bestätigt, dann besteht wirklich hier dringender Handlungsbedarf, dass der Staat sich hier offensichtlich oder die Parteien, die hier im Staat dominieren, sich offensichtlich private Nachrichtendienste, Geheimdienste halten.
Sagt Dr. Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Sehr gerne, bitteschön.